So, Hare Krishna, ich möchte euch heute gerne ein bisschen etwas erzählen über Lord Chaitanya Mahaprabhu. Die meisten von euch sind verbunden mit unserem Tempel und wissen, dass Chaitanya Mahaprabhu der Vater der Hare Krishna Bewegung ist und dass sein Stil Bhakti auszuüben, sagen wir einmal, auch unser Stil geworden ist. Und ja, man kann die Hare Krishna Bewegung in dem Sinne erst dann verstehen, wenn man einen Zugang zu Chaitanya Mahaprabhu gewonnen hat. Ich möchte euch ein bisschen über die Zeit berichten, wo Lord Chaitanyas Bewegung in Navadvip, was ja unter muselmanischer Herrschaft war, anschwoll, und dann berichten, wie Lord Chaitanya den Konflikt, der sich bald zwischen der ethnischen Gruppe der Muselmanen und der Anhänger des und seinen Anhängern bildete, wie er diesem Konflikt beikam. Ich glaube, es ist eine sehr schöne und sehr interessante Art der Konfliktlösung. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ram Gopal, du kannst vielleicht den Eltern sagen, dass es unter Umständen noch besser ist in einem Spielraum. Da muss man aber erstmal arrangieren für die Kinder. Es nützt es nicht zu sagen den Eltern, sie sollen da nicht sein. Man muss eine Alternative schaffen. Steffi, geh doch mal und sag Ram Gopal, da muss dass die Eltern, also es ist ganz wichtig, dass die sich, das kann man ja gut arrangieren. Ja, gut, also nachdem Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip sich offenbarte, mehr und mehr, das heißt mehr und mehr seine Anhängerschaft gewann, die Kirtans machte, kam natürlich ein Konflikt auf. Das Interessante ist, dass zunächst einmal die Brahmanas, die damals so ein bisschen die Kasten, als Kastenbrahmanas auf ihr Recht beharrten, die religiöse, sagen wir mal, Institution zu leiten, dass sich diese Brahmanas zunächst einmal beim Kazi beschwerten. Sie sagten, die Anhänger Chaitanya Mahaprabhus singen im Freien immer die heiligen Namen Krishnas. Aber man soll still über Krishna meditieren und nicht laut seine Namen ausrufen. Außerdem, so sagten sie, es sind jetzt gerade die 4 Monate angebrochen im Jahr, wo Vishnu schläft. Das ist die Chaturmasya-Periode. Gott schläft und wird nur geweckt durch dieses unkontrollierte, ekstatische Ausrufen von Krishna, Krishna. Der Kazi schickte daraufhin seine Muslimsoldaten los. Und überall, wo ein Chanten der heiligen Namen zu ertönen war, also zu klingen begann, griffen diese muselmanischen Soldaten ein und drohten den Hindus den Gefängnisstrafe an. An einer Stelle nahmen sie die Medanga und zerbrachen die Medanga. Und bald war die ganze Stadt voll mit patrouillierenden Soldaten, wie nennt man das, Heerscharen, also so Abteilungen, die überall rigoros eingriffen, wo das Chanten der Heiligen Namen zu klingen war. Lord Chaitanya Mahaprabhu reagierte auf diese polizeilichen Maßnahmen mit einer noch größeren Maßnahme. Er sammelte seine ganzen Anhänger zusammen und hat an einem Abend eine massive Demonstration über das Chanten der Heiligen Namen veranlasst. Es kamen also Hunderttausende von Devotees, die in der Abenddämmerung chanteten und tanzten und sangen. Sie kamen dann in ihrem Zuge zum Hause des Chandkazis, jenes Bürgermeisters von Navadvip, der diese ganzen polizeilichen Maßnahmen gegen das Chanten eingeleitet hat. Der Chandkazi versteckte sich oben in seinem Haus, als er sah, dass ein paar hunderttausend Leute mit Fackeln zu seinem Haus kamen. Und manche davon riefen ja aus, "Kill the Kazi!" Es war also sehr dramatisch. Lord Chaitanya Mahaprabhu kam aber, wollte eine friedliche Lösung. Ließ sich anmelden und bat den Kazi aus seinem Versteck hervorzukommen zu einer Diskussion. Und sie diskutierten dann lange Zeit. Lord Chaitanya Mahaprabhu verwandte nur Argumente aus dem Koran, den er total gut beherrschte, und überzeugte den Kazi dann, dass die allgemeine Religion auch aus dem Islam herzuleiten ist, nämlich das Singen der heiligen Namen Gottes in Gemeinschaft von Devotees. Der Chandkazi wurde erweicht in der Diskussion und er sagte, er wollte Chaitanya Mahaprabhu etwas unter vier Augen mitteilen. Chaitanya Mahaprabhu war bereit, sich das anzuhören, und der Chandkazi erzählte dann etwas, worüber Lord Chaitanya lächelte. Warum Lord Chaitanya lächelte, als er diese sehr dramatische spirituelle Erfahrung des Kazis hörte, ist sehr einfach. Lord Chaitanya Mahaprabhu ist eine versteckte Inkarnation Gottes. Das heißt, man sieht es nicht auf Anhieb, aber durch seine Taten zeigt er das. Zum Beispiel nimmt Lord Chaitanya Mahaprabhu während seines Lilas nach und nach all die Inkarnationen Gottes an, die auf diesem Erdplaneten erschienen sind. Die gehen einfach von ihm aus und sind dann auf eine bestimmte Art und Weise aktiv. So, der Chandkazi berichtete also. Also eines Abends ging ich mit meinen Leuten in ein Haus, wo das Singen der heiligen Namen zu hören war. Ich war erbost, weil nach zwei Tagen, nachdem der Erlass draußen war, immer noch überall Leute die heiligen Namen chanteten. Es war fast wie ein Steppenfeuer, was nicht auszukriegen ist. Und in meiner Wut nahm ich eines der Tontrommeln und sagte, das ist das letzte Mal, wo ich meine Gewalt nur an einer Trommel auslasse. Wenn ich noch einmal höre, dass irgendjemand hier zusammensitzt und chantet, dann werde ich grausamste Torturen und Quälereien erlassen. Mit diesen Worten warf ich die Trommel auf den Boden und zerbrach sie. Am Abend ging ich ins Bett. Beim Einschlafen dachte ich dort noch darüber nach, wie ich den Steppenbrand auskriege. Plötzlich kam hinter dem Vorhang hervor eine fürchterliche Erscheinung, halb Mensch, halb Löwe. Er sprang auf meine Brust, zerriss mir das Hemd mit seinen Krallen und brüllte, so herzzerreißend, dass ich jetzt noch immer erschauere. Er sagte, wenn du noch einmal das Singen der heiligen Namen unterbrichst, dann werde ich das Leben aus deinen Knochen heraussaugen. Und dann riss er noch einmal den Stoff in zwei und verschwand. Chandkazi sagte, ich spreche nicht die Lüge. Und er knüpft sein Hemd auf und da sah dann Chaitanya Mahaprabhu und die Devotees diese Marks, Zeichen von den Löwenkrallen. Ich bin aber noch nicht zu Ende, sagte der Chandkazi. Am nächsten Morgen kam ein Soldat, einer meiner Offiziere, und wollte seinen Report abgeben. Er sagte, als ich das Chanten der heiligen Namen unterbrach, schlugen mir plötzlich aus dem Haus, in das ich hineingegangen war, Flammen in das Gesicht. Sieh hier, mein Schnurrbart und mein Backenbart ist abgesengelt. Abgesengelt ist ein norddeutscher Ausdruck, heißt so verglüht. Ne? Ja, sagte der Chandkazi, schon gut, gestern Nacht ist mir auch so ein Wunder geschehen. Aber beruhige dich doch, sei doch endlich ruhig. Offizier, schweig! Was nämlich geschehen war, ist, dass der Offizier, der einfach nur von diesem Brand erzählen wollte, der ihm entgegenschlug, plötzlich anfing, Hare Krishna, Krishna Krishna zu chanten. Warum bist du nicht ruhig, Offizier? Bist du jetzt auch schon infiziert mit dieser Spiritualität? Krishna Krishna, sagte der Offizier, versuchte sich krampfhaft seinen Kinnladen ans Gesicht zu binden, aber das funktionierte nicht. Er musste immer chanten. Also der Chandkazi fragte dann Chaitanya Mahaprabhu, was für eine Macht hast du? Es scheint, dass alles mit dir in Verbindung agiert. Es scheint, dass du einen seltsamen Zugriff zum Herzen der Menschen besitzt. Was ist deine Kraft? Ich werde auf alle Fälle meinen Erlass zurückziehen und sagen, von jetzt ab kann jeder in dieser Stadt chanten, denn ich möchte nicht weiter in Schwierigkeiten geraten. Ich möchte euch ein bisschen weiter ein paar Berichte erzählen über die Macht von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu hat in der damaligen Zeit zunächst einmal im Hause von Srivas Pandit das Chanten der heiligen Namen eingeführt. Es war ihm wichtig, dass seine eigenen Devotees fest im Chanten der heiligen Namen waren und eben auch eine spirituelle Erfahrung dabei machen und gut ausgerüstet, gut im Krishna-Bewusstsein verankert sind. Er blieb also im Hause des Srivas Pandit mit seinen Devotees, wo jede Nacht von abends bis morgens unglaubliche Festivals stattfanden. Nun, einmal ergab es sich, dass der Sohn von Srivas Pandit in einer dieser Nachts verstarb. Er war schon lange auf dem Siechbett gelegen und dahin gesiegt. Aber in dieser Nacht verließ er dann schließlich den physischen Körper und ging nach Vaikuntha zurück, die spirituelle Welt. Es war klar, dass seine Mutter und auch die ganzen weiblichen Verwandten, die da waren, sehr angerührt waren und klagten und weinten und zum Teil auch schrien vor Leid. Srivas Pandit wurde dann unten aus dem Kirtan herausgeholt und sah, dass sein Sohn gestorben war. Er hörte das große Klagen seiner Verwandten und seiner Frau. Aber interessanterweise erhob er einen Einwand. Er sagte, klagt nicht. Was für ein glückverheißender Tod. In der Gegenwart Chaitanya Mahaprabhus bei einem ekstatischen Kirtan den Körper aufzugeben. Was für ein glorreiches Ende. Wir hatten so etwas einmal in unserem Tempel in Belgien. Dort hatten wir eine Guru Puja und dann den Kirtan danach. Und plötzlich im Kirtan fiel eines unserer Mönche auf den Boden und man merkte bald, es ging ihm gar nicht gut. Es war also nicht irgendwie ein Spaß, den er sich erlaubte, sondern er war wirklich nicht in der Lage mehr zu gehen. Man trug ihn schnell nach oben und der Mönch sagte nur mit einem glücklichen Lächeln: Es ist alles vorbei, ich habe auf das andere Ufer schauen dürfen. Lächelte und strahlte und war ganz berührt und verließ dann mit Stil den Körper. Natürlich haben der Tempel lange geklagt darüber, einen Devoti zu verlieren. Aber später haben die Devotis sich auch zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, dass es eigentlich ja natürlich ist, dass wir alle einmal sterben werden. Das ist so vorgesehen. Der günstigste Tod ist der Tod, wo wir umgeben sind von Geweihten Gottes, die eine so spirituelle Atmosphäre verbreiten, dass einfach Krishnas Gegenwart oder Gottes Gegenwart fühlbar ist. Das, glaube ich, wünschen wir uns alle auch als Ende. Es wäre wesentlich besser, als im Atlantischen Ozean zu ertrinken, allein nur mit Wellen und Quallen umgeben oder was weiß ich, bei einer Wanderung durch den Himalaya, wo man auch alleine vielleicht stirbt. Es ist wesentlich besser, umgeben zu sein von Menschen, die heiligen Namen Gottes singen, während man den Körper verlässt und einen dieser schwierigen Todesstunde, diesem schwierigen Übergang, eine Atmosphäre geben, in der man ruhig und mit der Aufmerksamkeit auf Gott gerichtet davon scheidet. So, Shiva sagte dann zu seinen Verwandten: Ich kann euer Leid verstehen, aber bitte stört jetzt nicht das ekstatische Singen da unten. Inzwischen hat Lord Chaitanya Mahaprabhu, der ja als Überseele gegenwärtig ist im Herzen eines jeden, natürlich gewusst, was geschehen war und hat den Kirtan beendet. Er ist nach oben gegangen, wo der tote Leichnam im Bett lag, und hat auf dem Wege laut gerufen: Shrivas, warum hast du mir nichts gesagt? Shrivas sagte: Mein Herr, ich wollte den Kirtan nicht unterbrechen. Sagte Lord Chaitanya Mahaprabhu: Na, wie soll ich jemanden verlassen können, so wie dich, dem sogar das Davonscheiden seines Sohnes verschweigt, nur damit ich ein bisschen chanten kann? War also sehr gerührt. Inzwischen war Chaitanya Mahaprabhu am Bette des Verstorbenen angekommen und fragte ihn ganz laut, indem er ihm die Hand auf die Brust legte: Warum bist du vorzeitig weggegangen? Du bist noch jung. Normalerweise sollte der Sohn seinen Eltern folgen und nicht die Eltern dem Sohn. Warum bist du vor deinen Eltern weggegangen? Als der Sohn Lord Chaitanya Mahaprabhus Frage hörte, kehrte er noch einmal vom Zwischenreich zurück, ging in den physischen Körper ein und fing an zu antworten. Und ich finde diese Antwort, die habe ich mir dann auch direkt notiert, aus den Schriften habe ich es abgeschrieben. Diese Antwort finde ich unglaublich berührend und auch sehr, sagen wir mal, irgendwie inspirierend. Hört selber und entscheidet selber. Der Sohn sagte: Ich habe hier so lange gelebt, wie es mir bestimmt war. Meine Zeit ist jetzt vorüber. Ich gehe zu einem anderen Ort, der für mich vorgesehen ist. Wohin auch immer du mich schickst, dort will ich jetzt hingehen. Ich bin doch nur dein ewiger Diener, ein Lebewesen, was ganz und gar von dir abhängig ist. Ich handle in Harmonie mit deinen Wünschen. Ich kann und will nichts anderes tun. Das liegt nicht in meiner Macht. Bitte erlaube mir jetzt, weiterzugehen. Diese Eltern waren gute Eltern, aber ich habe schon tausende Eltern vor ihnen gehabt und werde noch andere kennenlernen, wenn du es so willst. Als der Sohn gesprochen hat, war es ungefähr so still wie jetzt im Tempelraum. Stell dich mal vor, was das für eine Mutter bedeutet, wenn ihr Sohn noch einmal wiederkommt und dann solche Worte von der sagt, wo also der Sohn ja effektiv sagt, ich bin eine ewige Seele, die ganz und gar abhängig ist, was ihr Kommen und Gehen betrifft, von dem Wunsch Gottes. Das war unglaublich. Und das Leid ging aus den Herzen aller Anwesenden heraus und sie waren einfach ergriffen. Chaitanya Mahaprabhu nahm denn den Leichnam, ging herunter zur Ganges, um dem Leichnam eine letzte Waschung zu verschaffen, und chantete und wiegte den Körper des Verstorbenen hin und her, als plötzlich ein zweites Wunder geschah. Mutter Ganga kam in ihrer deutlich sichtbaren Form aus den Wellen der Ganga hervor, nahm Chaitanya Mahaprabhu mit einem Lächeln den Körper ab und wiegte ihn auch hin und her. Denn auch Mutter Ganga ist eine Dienerin Chaitanya Mahaprabhus. Zu der damaligen Zeit gab es in Jagannath Puri den Hofgelehrten des Königs Prataparudra. Dieser Hofgelehrte war sehr im Wissen bewandert und hatte einen großen Ruf in Indien. Er hat selbst Sannyasis, also Wandermönche, ausgebildet. Es war ein Genie. Und als er Chaitanya Mahaprabhu das erste Mal sah, war er sehr, wie soll ich mich ausdrücken, angezogen. Ach, es waren aber auch seine väterlichen Instinkte, die sich regten. Chaitanya Mahaprabhu war damals gerade erst 25 Jahre alt. Und Sarvabhumat Bhattacharya sah, der ist so schön, der sieht wie der Liebesgott in Person aus. Oh ja, da ist noch eine Übersetzung ins Englische, wie ich höre. Gut, gut. Er wird bestimmt Schwierigkeiten mit seinem Zölibat haben. Da werden so viele schöne Frauen zu ihm angezogen sein. Allein sein Glanz ist unglaublich. Ihr habt zwei Übersetzungen. Ist das besser als eine? There is another translation. This is a translation from Malati, who's from the TV. Ordinarily, a translation costs 1,000 euro for half an hour. Here it is for free. So, Sarvabhauma Bhattacharya war also sehr bemüht, den jungen Mann in seine Schule zu nehmen und fing an, zu ihm zu sprechen. Er sagte, Chaitanya Mahaprabhu, du musst unbedingt einen Kurs bei mir machen, ein Seminar, 7 Tage lang über die Inhalte des Vedanta Sutra. Vedanta Sutra ist ein hochphilosophisches Werk, was auch gleichzeitig ein theologisches Werk ist. Das heißt, die Brahmavadis in Indien studieren das und machen das, die Aussprüche, die dort sind, zu ihrer, sagen wir mal, zu ihrer Fibel, nicht? Ihrer spirituellen Fibel. Es fängt zum Beispiel an mit Atato Brahma Jigyasa. Jetzt ist es an der Zeit, Fragen nach der absoluten Wahrheit zu stellen. Und ein anderer Satz ist Aham Brahmasmi, ich bin völlig spirituell. Ein anderer Satz ist Anavritta Shabdat, durch Klang allein kann man befreit werden. und so weiter. Es sind so kurze Sutren, die, sagen wir mal, im Bewusstsein etwas auslösen, wenn man es studiert und darüber meditiert und es zu verwirklichen will. So Sarvabhauma Bhattacharya sagte, lern von mir das Vedanta Sutra. Das wird dich beschützen, sodass du im Zölibat bleiben kannst. Und dass es keinen Skandal gibt in deinem Leben. Lord Chaitanya hörte ihn 7 Tage lang zu, ohne etwas zu sagen. Am 7. Tag fragte Sarvabhauma, sind meine Erklärungen klar für dich? Du bist schon seit 7 Tagen stumm am Hören. Verstehst du überhaupt, was ich sage? Chaitanya Mahaprabhu sagte, well, ich verstehe das Vedanta Sutra sehr gut, denn das sind sehr klare Sätze, aber deine Erklärungen verwirren das Thema. Das Vedanta Sutra ist genauso klar wie eine helle Sonne, die mit ihrem Licht den Tag erleuchtet. Und deine Erklärungen sind wie eine dunkle Wolke. Stell dich das mal vor, das würde euch gesagt werden. Was du sagen willst, ist mir klar, aber was du sagst, ist total unklar. Das war sehr hart für den größten Gelehrten der damaligen Zeit. Und so brauste Sarvabhauma Bhattacharya aus und sagte, wenn du eine bessere Erklärung hast, dann sag mir doch bitte eine solche. Und Chaitanya Mahaprabhu griff sich dann einen Vers heraus und gab wunderbare Erläuterungen, die den Gelehrten überzeugten. Diese Erklärung stürzten aber alles, was der Gelehrte bisher geglaubt hatte, über den Haufen. Er wurde total herausgefordert durch das, was er jetzt hörte. Es musste ein Paradigmawechsel in ihm stattfinden. Und durch Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit geschah das. Und wie es geschah, ist eine tolle Geschichte. Am nächsten Morgen, nachdem der Gelehrte eine Niederlage im Gelehrtenstreit erlebt hatte, also durch Chaitanya Mahaprabhu, war er sehr niedergeschlagen. Er hörte aber plötzlich ein Klopfen an seiner Tür und da stand Chaitanya Mahaprabhu und sagte, ich bin vom Tempel gerade gekommen und habe dir ein bisschen Mahaprasadam von Lord Jagannath gebracht. Bitte ess die göttliche Speise des Herrn. Es wird dein Geist besänftigen. Und dann aß der Gelehrte und fragte dann, wer bist du? Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, denn mein Gebäude, was ich mir mein Leben lang errichtet hat, ist zusammengestürzt unter dem gewaltigen Ansturm deiner Worte und deiner Auslegung. Chaitanya Mahaprabhu schaute ihn an und plötzlich sah der Gelehrte eine Vision des Göttlichen. Er sah, wie Chaitanya Mahaprabhus Körper sich umwandelte. Anstelle des Wandermönches sah die vierarmige Form von Vishnu, dem Weltenschöpfer und dem Weltenerhalter. Und er sah dann auch, wie sich die wunderschöne, glänzende Form Vishnus umwandelte in die Krishna-Form, der mit seinen Händen auf der Flöte spielte. Sarvabhauma Bhattacharya war total begeistert und komponierte auf der Stelle 2 Gebete. Eins davon möchte ich euch gerne vorsingen. Vaidagya Vidya Nitya Bhakti Yoga Shikshata Ekam Purusham Puranam. Du bist erschienen, um das Wissen des Altertums, des vedischen Altertums wiederzubringen. Allmächtiger Krishna, du lehrst uns persönlich, wie wir Bhakti erreichen können. Bhakti zu dir, das lehrst du uns durch dein Beispiel. So Sarvabhauma Bhattacharya wurde dann ein glühender Anhänger von Chaitanya Mahaprabhu und ja, wollte ich euch noch was weiteres erzählen aus Chaitanya Mahaprabhus Zeit. Nun, in Puri gab es eine andere große Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit hieß Paramananda Puri. Param heißt der Höchste und Ananda die Glückseligkeit. Paramananda Puri lebte dort und hielt sich dort auf. Ihr müsst wissen, wenn man Kontakt hat mit einer großen Persönlichkeit, so sind drei Dinge von dieser Persönlichkeit besonders machtvoll und besonders kräftig. In unserer westlichen Kultur kennen wir die Reliquien von Heiligen. Ich habe mich einmal kurz damit befasst. Es gibt tatsächlich Heilige, zum Beispiel Sveti Savats, als die gestorben waren, trat aus ihrem Körper immer ein bisschen wohlriechendes Öl hervor. Und dieses Öl wurde aufgewahrt von den Anhängern der serbisch-orthodoxen Kirche und war wundertätig. Man hat zum Beispiel das Öl genommen und hat es auf die Stirn getan und ist dann frei von Kopfschmerzen geworden. Und ich glaube, man hat auch Tote ins Leben wieder zurückgebracht, nur durch die Kraft dieses machtvollen Öls. Im Mittelalter gab es einen richtigen Handel von diesen Ölen, Kieferknochen der Heiligen, Fingerknochen und so weiter. Und die meisten dieser Reliquien waren also Fälschungen, um es gelinde auszudrücken. Nun, ich wollte das nur so anführen, weil ich sagen wollte, dass auch in unserem westlichen Kulturkreis ein Wissen darüber existiert, dass eben etwas, was mit einem Heiligen in Verbindung steht, eine besondere Heilkraft hat. Im Chaitanya Vaishnavatum heißt es, dass es drei Dinge gibt von einem Heiligen, die eine unglaubliche Kraft in sich bergen. Den Staub von seinen Füßen, die Speise, die er zurückgelassen hat und das Wasser, was er übrig gelassen hat vom Trinken. Diese drei Substanzen, also wenn ihr die kriegen könnt, Staub, Speise und Wasser, dann geht es voran im Leben. So, Paramananda Puri nun hatte einen Brunnen, der allerdings nur Salzwasser führte. Es war nicht so geeignet zum für einige Zubereitungen, wie zum Beispiel Reis, ging es gerade noch, dann war es gleich mit gesalzt. Aber man konnte es nicht als Trinkwasser verwenden, dieses Brunnenwasser. So, Jagannath hat ihm also den Brunnen versalzen, denn er wusste, dass, also der Herr hatte ihm den Brunnen versalzen, denn er wusste, dass Befreiung vom materiellen Dasein nicht so einfach sein sollte. Er hat es also erschwert. So eines Tages kam jetzt Chaitanya Mahaprabhu zum Paramananda Puri und sagte, mein lieber Paramananda Puri, wie ist dein Brunnenwasser? Salzig, sagte Paramananda Puri, auch manchmal schlammig. Aha. Chaitanya Mahaprabhu nahm dann ein paar Zimbeln in die Hand, machte eine kleine Prozession um den Brunnen herum, der direkt am Ozean liegt, und sagte dann, probier's jetzt mal. Paramananda Puri nahm einen Schöpfeimer, holte sich das Wasser heraus und stellte fest, es ist süßes Gangeswasser. Das hat Chaitanya Mahaprabhu als Transformation des Wassers gemacht. Ich erzähle das immer so gerne, weil ich vor ein paar Jahren in Puri war und mich selber bei diesem Brunnen überzeugen war, wie die Wasserqualität war. Der Brunnen war, wie gesagt, direkt am Ozean gebohrt worden. Puri ist ja eine Küstenstadt und hatte normalerweise Salzwasser. Wir haben dann aus diesem Wasser getrunken. Ich muss mich zuerst ein bisschen überwinden, da man kann sich unglaubliche Darminfektionen führen durch Brunnenwasser in Indien. Aber ich hörte, das war heiliges Gangeswasser und habe mich dann überwunden und tatsächlich auch gemerkt, dass es schmeckte unglaublich süß. Und obwohl ich einen ganzen Eimer ausgetrunken habe, bin ich am nächsten Morgen normal auf, also normal in das private Örtchen gegangen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, das ist also eine schöne Erzählung von Lord Chaitanyas transformativen Kräften. Ich möchte zum Schluss noch etwas erzählen über Vasudev, den Leprösen, und da meine Geschichten von Lord Chaitanya beenden. Im Süden von Puri lebte einmal ein Brahmana. Dieser Brahmana hatte eine schwere Lepra-Erkrankung. Die Lepra fraß praktisch seinen Körper auf. An seinen Händen waren schon Knochenstümpfe zu sehen. Es war eine wirklich schwere Erkrankung, richtig schwer. Dieser Brahmana war jedoch zufrieden. Er dachte, meine Erkrankung ist zurückzuführen auf die sündhaften Reaktionen. Ich habe vorher sehr sündig gelebt und jetzt muss ich wohl diese Krankheit erleiden. Da geht nichts dran vorbei. Aber er hörte eines Tages, dass er Chaitanya Mahaprabhu in Kumakshetra, welches sich einer Tagesreise von ihm entfernt war, seine Zelte aufgeschlagen hatte. Chaitanya Mahaprabhu war auf einer Wanderschaft nach Südindien gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt. Der Brahmana dachte bei sich, ich werde Chaitanya Mahaprabhu einmal sehen. Das wird sehr gut für mich sein. Chaitanya Mahaprabhu nun hatte die Angewohnheit, jeden Morgen gegen 7 Uhr aufzubrechen, um schon bevor die Sonne richtig stark wurde, einen großen Teil seiner Strecke, die er gehen wollte, zurückzulegen. Als der Brahmana ankam, als Vasudev, dieser lepröse Brahmana, ankam, war es ungefähr 9-10 Uhr. Lord Chaitanya war schon 2 bis 3 Stunden on his way. Der Brahmana hatte sich zum Teil tragen lassen über diese Strecke. Er war die Kilometer nur unter allergrößten Qualen gegangen und war wirklich sehr, sehr enttäuscht, als er sah, dass Chaitanya Mahaprabhu nicht mehr da war. Er war wirklich sehr kraftlos und weinte und klagte und sagte, mein Leben ist schon so sündvoll, dass ich Lepra habe, aber es ist anscheinend noch sündvoller, da mich der Herr nicht sehen will. Plötzlich sah Vasudev, der Lepröse, ein Wunder. Vor seinen Augen erschien die wunderschöne Form Chaitanya Mahaprabhus. Und Chaitanya Mahaprabhu sagte, Brahmana, ich habe dein Klagen gehört, klage nicht weiter, ich bin jetzt da. Und er umarmte Vasudev in seinen goldenen Armen. Vasudev, müsst ihr wissen, war so ein großer Devoti, dass er sein Schicksal ohne Murren auf sich nahm. Es heißt, dass er wenn er manchmal von ekstatischer Liebe erfasst wurde, so kräftig anfing zu tanzen, dass die Würmer, die in seinen eitrigen Wunden lebten, aus dem Körper geschüttelt wurden. Vasudev nahm dann aber diese Würmer wieder vom Boden auf und führte sie in seine Wunden zurück. Hare Krishna, das ist vielleicht vor dem Sonntagsfest mal sich ein bisschen schwierig vorzustellen. Er führte sie in seine Wunden zurück, weil er der Ansicht war, auch die Würmer haben ein Recht zum Leben. Und es ist mir vorher bestimmt, ihre Speise zu sein. Wer kann gegen die Gesetze der Natur etwas anhaben? Als Chaitanya Mahaprabhu nun Vasudev, den Leprösen, in seine Arme schloss, da verwandelte sich der Körper Vasudevs in einen goldenen, strahlenden, muskulösen Körper. Vasudev klagte: Mein Herr, jetzt hast du meinen Körper in den Körper eines Materialisten verwandelt. Ich werde wahrscheinlich stolz sein, dass ich so schön und so gut funktioniere mit dem Body. Bitte beschütze mich. Und Chaitanya Mahaprabhu gab ihm zur Antwort: Wenn du einfach die heiligen Namen des Herrn chantest, wirst du vor Stolz und vor jeglicher körperlichen Identifizierung, beschützt sein. Es erinnert sehr an die später erscheinende Beschreibung von Franziskus von Assisi, der als reicher Kaufmannssohn immer in einer sehr, sagen wir mal, privilegierten Gegend von Assisi gewesen war. Er hatte eines Tages von den Leprösen gehört, die an den Stadtrand von Assisi verbannt wurden, und war zu ihnen hingegangen und hatte ihre Wunden gepflegt und ihnen Brot und Wasser gegeben. Er ging immer wieder, trotz der Einwände seines Vaters. Man konnte sich auch anstecken, soweit ich weiß. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber sie wurden jedenfalls als Aussätzige behandelt und wirklich auch verbannt, die Leprösen. Aber er ging trotz der Einwände seines wohlhabenden Vaters dort immer wieder hin. Und er beschreibt, dass er von den Leprösen eine interessante Lehre bekommen hatte. Er sagte: Als mir der Ekel, den ich empfand beim Anschauen dieser Leprösen, als mir dieser Ekel zu süße wurde, da erkannte ich die Gnade unseres Herrn. Also ich will das euch übersetzen. Normalerweise reagiert man ja mit Abscheu auf äußerst hässliche, kranke Menschen, von denen man befürchten muss, dass man sich ansteckt und auch so wird wie die. Aber wenn man diese Reaktion überwinden kann und diese armen Bedürftigen eben auch als Teile Gottes sehen kann und nicht mehr mit Ekel, sondern mit Mitgefühl reagiert, dann ist man dem Herrn sehr nahe. Das ist also so die franziskanische Religiosität ein bisschen zusammengefasst. Es gibt bestimmt noch andere Kernaussagen, aber das ist eine von den Kernaussagen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat mich sehr interessiert, der ja viel früher erschienen ist als Franziskus, hatte zu der damaligen Zeit mehrere Male Kontakte mit Leprösen und hat sich diesen immer unglaublich angenommen. Ich weiß, da gab es noch so einen anderen Fall, wo Chaitanya Mahaprabhu Sanatan Goswami, der auch so eine fürchterliche Krankheit, die ihn getötet hatte, nahm, also diese Krankheit abnahm. Chaitanya Mahaprabhu umarmte ihn, und obwohl sich diese Krankheit immer, sagen wir mal, diese eitrigen Wunden über seinen Körper verbreitet hatten. Chaitanya Mahaprabhu sah also richtig schmierig aus. Hat Chaitanya Mahaprabhu immer weiter diese Devotees umarmt und sich nicht an deren äußeren Problem hat stören lassen. Einmal sagte er dazu: Wenn ich Unterscheidung machen würde zwischen hässlich und gut, angenehm und unangenehm, dann würde ich nicht ein Sannyasi sein. Es ist eine wichtige Aufgabe eines spirituellen Menschen in der Nachfolge Chaitanya Mahaprabhus, nicht so sehr sich von den Dualitäten von gut und schlecht prägen zu lassen. Man sollte mit gleicher Sicht ein Hund, ein Hundeesser, einen gelehrten Brahmana und eine Kuh sehen, indem man überall die spirituelle Seele gegenwärtig sieht. Das ist so eine unglaublich schöne Lektion, die wohl daraus kommt. Wenn wir es schaffen können, von dieser diskriminierenden Sicht frei zu werden und nicht mehr so reagieren auf die Dualitäten, dann werden wir einen weiteren Schritt in unserer spirituellen Entwicklung zurückgelegt haben und richtig Erkenntnis gesammelt haben. So, Chaitanya Mahaprabhu hat viele solche spirituellen Dinge gelehrt durch sein Lila, und ich möchte euch wirklich bitten, euch in diesen wunderschönen Pastimes oder Lilas von Chaitanya Mahaprabhu zu vertiefen. Wir haben tolle Bücher dazu, das Chaitanya Charitamrita. Und wenn man da regelmäßig drin liest, kann es sein, dass diese spirituellen Lilas vor dem inneren Auge entstehen, also man sieht die dann und kann durch sie wirkliche Lektion in der spirituellen Entwicklung bekommen. Hare Krishna, damit bin ich ans Ende meiner kleinen Vorlesung gekommen. Ich wollte sehen, ob noch einige Fragen da sind, und dann werden wir nach dem Fragenteil eine kleine Pause machen und dann eine Diaserie von einer Reise sehen, die wir unlängst nach Indien unternommen haben. Ja. Sei mir nicht böse, nicht? Das ist sehr blöde, wenn der, den jemand fragt, sich die Augen zu weit. Ich bin immer so, Brillen, das ist etwas sehr Fremdes für den Organismus. Da muss man sich dann die Hände auf. Ja, Entschuldigung, bitte. Danke für deine Geduld mit mir. Inwieweit ist Chaitanya Mahaprabhus Wirken auf der Erde überprüfbar? Hier kommt eine total interessante Sache. Also zunächst einmal, was sehen wir im spirituellen Leben als ein Beweis für die Existenz oder ein Beweis für Wahrheit? Sind es Fußspuren, Knochen, Literatur, die überliefert worden ist, oder was ist genau der Beweis? In den Heiligen Schriften heißt es, dass, sagen wir mal, der Beweis für eine spirituelle Wirklichkeit, das ist, was im Herzen der großen Seelen an Offenbarungen geschieht. Also, es ist ganz interessant, die Beweisebene wird, was spirituelle Dinge betrifft, von der Ebene des Messbaren, der Ruinenfunde und so weiter und so fort, auf eine ganz andere Ebene erhoben. Die Beweisebene ist nicht mehr materiell, sondern sind spirituelle Erkenntnisse. Das ist ein erster Punkt, den ich für sehr wichtig halte, aber ich weiß, dass du vielleicht durch diesen Punkt zufriedengestellt wirst, aber nicht andere Leute, die die gleiche Frage haben. Also mir ist bekannt, dass es schon viele Dinge gibt von Chaitanya Mahaprabhus Zeiten. Es gibt zum Beispiel in einem Tempel seinen Krug, den er als Sannyasi verwandt hatte. Man nennt die Kamandalu. Ein Kamandalu ist so ein Tragekrug, den ein Bettelmönch mit sich führt, indem er das Wasser transportiert, was er ja auf seinen Reisen braucht. Der hat also keine Kontrollflasche, oder wie nennt, wenn sich diese Flaschen, die man heute trinkt mit Wasser, sondern eben ein Kamandalu. Das gibt es, und es gibt noch die Sandalen Chaitanya Mahaprabhus in Puri. Es gibt auch ein Stück von einem Dhoti, den Chaitanya Mahaprabhu hatte. Die sind also von Familien zu Familien weitergereicht worden. In einem orissianischen Tempel, also Tempel in Orissa, habe ich sogar mal eine Oberdecke von Chaitanya Mahaprabhu gefunden, ein Chadar. Oder wie Gaurahari sagen würde, ein Chadar. Chadar sagt man normalerweise, aber dieser Chadar wird also in einer Box gehalten. Und in dieser Holzbox, die wird einmal im Jahr geöffnet. Da kommt das ganze Dorf und alle Gläubigen zusammen und schauen also diese Wolldecke an. Sein religiöses Fest. Wo war das jetzt nochmal? Wo waren wir da? Ach, ich könnte es finden, wenn ich im Jeep wäre. Aber wie heißt das jetzt nochmal? Mit B. Ist bei Remona liegt dieses kleine Dörfchen. Außerdem gibt es Schriftwerke, die auf Chaitanya Mahaprabhu zurückgeführt werden. Eigentlich mit Sicherheit dies eine. Chaitanya, wie heißt das nochmal? Shikshastakam. Und so gibt es ja überall Dinge. Es gibt einen Gelehrten, der diese ganzen Orte ausfindig gemacht hat. Und der diese ganzen, ja, sozusagen Beweise, wenn du so willst, oder Stücke aus dieser Zeit, die mit Chaitanya Mahaprabhu verbunden war, gesammelt hat in der Universität von Bhubaneswara. Dieser Gelehrte heißt Fakir Mohan. Übrigens habe ich da etwas. Der arbeitet gerade an einer Arbeit. Er ist jetzt sehr alt geworden und er sagt, er wird in diesem Leben nicht mehr das Computerprogramm lernen, mit dem man einen Text erstellt. Und er hat mich gebeten, rumzufragen, ob es irgendwelche intelligenten Leute gäbe, die Englisch können, die ihm helfen könnten, sagen wir mal, in seine Forschungsergebnisse zusammenzutragen auf Computer. Wenn ihr daran interessiert seid, mehr darüber zu erfahren, könnt ihr euch bei mir melden, dann kann ich euch die Verbindung mit ihm herstellen. Ja, also auf deine Frage noch einmal. Der Beweis für Chaitanya Mahaprabhus Wirken ist letztendlich in deinem eigenen Herzen zu ermitteln. Denn Chaitanya Mahaprabhu ist spirituell und spirituelle Dinge müssen mit spirituellen, sagen wir mal, Hinweisen gelegt werden. Du kannst spirituelles Leben schwierig mit materiellen Dingen beweisen, denn es ist eine ganz andere Kategorie der Erfahrung. Ich möchte dir gerne abschließend, aber es gibt natürlich für den forschenden Geist schon Dinge, die Chaitanya Mahaprabhu benutzt hat, Schriften, die er geschrieben hat, die auch nachweislich als solche von Fälschungen unterschieden werden. Das gibt es. Aber ich möchte gerne, gerade weil wir in einer westlichen Kultur leben und doch unbedingt spirituellen Fortschritt wollen, nochmal darauf hinweisen, Spiritualität, das ist sehr, sehr wichtig, kann nur im Laboratorium des Bewusstseins erforscht und erkannt werden, nicht in einem anderen Laboratorium. Stell dir mal vor, ein Mensch, der dich sehr, sehr liebt, ich will es nicht so persönlich machen, ein Mensch, der sehr viel Liebe für seinen Gast hat, kocht den ganzen Tag für seinen Gast ein schönes Festmahl und wenn der Gast dann kommt, serviert er ihm das gekochte Festmahl und fragt ihn, wie findest du meine Zubereitung? Wie findest du, was ich dir gekocht habe? Was geht dir im Kopf herum? Und der Gast holt ein Fieberthermometer raus, tut das Thermometer in den Spinat reinhalten und sagt, wie ich das finde, 32 Grad. Damit hat er eine wahre Antwort gegeben, die aber nur auf einer Ebene, nämlich der Temperaturmessung, wahr ist und wichtig ist. Er hat nichts gesagt über die Tatsache, dass sein Gastgeber einen Tag in der Küche stand, die köstlichsten Gemüsesorten vom Markt gekauft hat und er schweißt Marzipan aus Edelmandeln gemacht hat und so weiter. Ne? Er hat nichts über das Wichtige gesagt. So ist es auch mit der Wissenschaft, die Welt analysiert, die auch religiöse Phänomene analysiert. Natürlich macht sie ein paar wahre Aussagen, aber wie wichtig die sind, für das, für den Fortschritt des Menschen in seiner spirituellen Entwicklung, das ist eine ganz andere Frage. Meistens oder oft sind die Befunde der Wissenschaft eher schädlich. Sie sind wahr, aber schädlich. Wie wird in Indien die Tatsache angesehen, dass wir Lord Chaitanya als Gott anerkennen? Ja, in Indien ist es sehr einfach, Gott zu sein. Das ist nicht so wie im Westen. Also, die haben da überhaupt kein Problem. Da gibt es fast jeden, in jeder Stadt ein Bhagavan. Im Ernst, ich sage es jetzt nicht so lapidar, sondern wirklich wahr. Also, als ich im Himalaya war, habe ich viele Götter kennengelernt. Man kann auch mit ihnen sprechen. Das ist auf der einen Seite, also der Inder, der sieht, der hat eine ganz andere Betrachtungsweise von Wirklichkeit und sieht Gott halt überall manifestiert. Ja. Hare Krishna, welcome. Ja, und wie jetzt, ich war da, also da, über diese Antwort hinaus möchte ich dir eine andere Antwort geben. Und du hast mir sehr geholfen, indem du gesagt hast, wie sehen die unsere spirituelle Schule an. Es ist so, dass Chaitanya Mahaprabhu weiß, das sind die Gaudiyas, die Devotees, die sich an dem Land Gouda orientieren und dort die Inkarnation Gottes Chaitanya Mahaprabhu verehren. Das ist sehr bekannt. Vor allen Dingen, weil die Gaudiyas immer sehr lautstark sind. Die singen ja überall mit ihren Instrumenten. Die fallen also schon auch auf in Kumbh Mela. Kumbh Mela, da kommen 30 Millionen Leute zusammen. Und dann gibt es, also das habe ich neulich so einen kleinen Filmausschnitt gesehen, dann gibt es so diese eine große Straße, da kommen die großen Gurus und auch die Bhagavans, alle auf so einem Traktor längs gefahren, während die Leute links und rechts davon spalier stehen und also die großen Gurus dann sehen, wie sie da runterwandern, diese Straße oder auch die Bhagavans sehen. Und mittendrin findest du dann immer die Gaudiya Vaishnavas, die mit ihren Trommeln Kirtan machen. Und da weiß jeder, ja, Gaudiya, Chaitanya. Chaitanya ist besonders in Ostindien bekannt, Bengal und Orissa. In Südindien gibt es aber auch sehr viele Spuren von der Chaitanya Bhakti. Zum Beispiel sagt man, dass der große heilige Tukaram von Chaitanya eingeweiht wurde. Auch findest du in Südindien oft plötzlich in Dörfern kleine Kirtan-Gruppen, die mit den Trommeln und den Zimbeln, die für unsere Verehrung typisch sind, einfach auftreten und singen. Und dann Sri Krishna Chaitanya singen. Und dann fragt man sich, woher wissen die denn hier über Chaitanya? Dann sagen sie, ja, vor langer Zeit, so sagt die Sage, ist hier Chaitanya Mahaprabhu vorbeigekommen und hat unser Dorf chaitanisiert. Nicht? Also das gibt es schon vereinzelt auch in Südindien. Krishna. Es ist im spirituellen Leben jedoch auch wichtig, dass man nicht wartet, was andere von der Spiritualität, die man praktiziert, halten, sondern dass man möglichst schnell zu spirituellen Erkenntnissen kommt. Denn es sind letztendlich diese spirituellen Erkenntnisse, die im Herzen stattfinden, die einem, sagen wir mal, den letztendlichen Beweis für die Richtigkeit seines spirituellen Pfades geben. Die sind das, was einen bestätigt, diese spirituellen Erkenntnisse. Und auf die muss man schauen. Das ist auch sehr wichtig in einer Bewegung wie unserer Hare Krishna Bewegung. Man sollte nicht der Hare Krishna Bewegung beitreten, einfach weil da nette Leute sind, die eine gute Atmosphäre um sich verbreiten. Oder weil man da eine Frau oder einen Mann abkriegen kann, die vegetarisch essen. Es ist wichtig, dass man im Krishna-Bewusstsein seine eigenen spirituellen Erfahrungen sammelt. Das ist also ganz essentiell. Sonst verkommt Spiritualität zu einer sozialen, zu einem sozialen Club.